Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 59.
Psychologische Testungen. Psychologische Testungen sind ja was, was im Alltag eines Therapeuten oder einer Therapeutin aus meiner Sicht total wichtig ist. Weil in psychologischen Testungen erhält man erstmal einen Überblick darüber, wie jemand überhaupt so quasi gerade aufgestellt ist, sowohl emotional als auch kognitiv. Deswegen bin ich ein totaler Fan davon, gleich am Anfang erstmal eine psychologische Diagnostik zu machen. Bei uns besteht die so in der Regel aus einem IQ-Test, dann aus Fragebögen zu Themen, die quasi in der Anamnese deutlich werden können, sowas wie Depression, Angst, ADHS, ADS, Persönlichkeitsgeschichten in die Richtung und eben auch eine Konzentrationsdiagnostik. Und wenn man die dann auswertet und sieht, wie das Kind oder der Jugendliche ausgestattet ist, mit welchen Ressourcen, dann gibt das erstmal ein total gutes Bild darüber, warum bestimmte Dinge wahrscheinlich so sind, wie sie sind. Also zum Beispiel, ob Kinder in der Schule über- oder unterfordert sind, sieht man relativ schnell. Man sieht auch, wenn eine Konzentrationsthematik ist, warum vielleicht bestimmte Verhaltensauffälligkeiten auftreten in bestimmten Kontext. Genauso bei den emotionalen Geschichten. Wenn ein Kind schwer belastet ist durch Angstsymptomatik oder Depressionssymptomatik, dann ist natürlich vieles gleich viel besser einordnenbar und man kann dann von dort aus auch gleich in der Regel gut intervenieren. Also für mich ist das ganz oft auch so eine Weichenstellung, weil man zum Beispiel auch, wenn man eine Lernproblematik hat, also eine LRS oder ähnliches, dass man dann einen Nachteilsausgleich in der Schule beantragen kann, genauso bei ADHS. Und dann eben manchmal dadurch auch bestimmte Dinge einfach ganz grundlegend verändert und sich in einigen Fällen tatsächlich auch die psychischen Auffälligkeiten gleich deutlich verbessern dadurch.
Was ja naheliegend ist, weil in dem Moment, wo klar ist, worum es geht, kann natürlich auch direkt adressiert werden und direkt therapiert werden und damit eine Verbesserung erzielt werden.
Genau.
Also ich finde es ja auch immer wieder bemerkenswert, diese Klarheit, die dann so entsteht, wenn Testergebnisse da sind. Weil plötzlich klar ist, worum es geht und auch zielgerichtet therapiert werden kann.
Genau. Und nicht nur zielgerichtet therapiert werden kann, sondern auch zielgerichtet gefördert werden kann und auch zielgerichtet erzogen werden kann. Weil es gibt ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die quasi eine Rolle spielen können. Und wenn man dann weiß, womit man es zu tun hat, also zum Beispiel hat man ein Kind zu Hause, das eine Autismus-Spektrum-Störung hat, ist es wichtig, einen speziellen Umgang damit zu pflegen. Dann ist auch wichtig, Förderbedarf zu beantragen, zu schauen, ob man Förderung für die Schule bekommen kann. Und man bekommt dann auch viel Unterstützung. Also tatsächlich gibt es in Deutschland für sehr viele Nachteile, die man eventuell hat, Ausgleiche. Also die gibt es teilweise schon ab der Kita. Da ist das dann zum Beispiel mit diesem B-Status, dass die Kitas mehr gefördert werden, also viel mehr Geld bekommen, also auch einen besseren Personalschlüssel dann haben können, wenn Kinder eben diese Betreuung brauchen. Und für die Schulen genau das Gleiche. Also dadurch, dass wir dann quasi gleich erstmal schauen, ob der IQ durchschnittlich ist oder eben unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich, kann man auch schauen, ob die Schulform überhaupt die richtige ist. Also ein IQ von 100 ist der Durchschnitt und wenn man bei einem IQ von unter 85 liegt, dann ist es unterdurchschnittlich und zwischen 69 und 85 spricht man von einer Lernbehinderung. Unter 69 ist es eben unterdurchschnittlich und ab einem IQ von 115 aufwärts ist es überdurchschnittlich und ab 130 ist es quasi eine Hochbegabung. Und je nachdem, wie der IQ ist, ist auch unterschiedliche Förderung natürlich sinnvoll. Dadurch, dass wir ein Inklusionssystem haben in den Schulen, kann man das auch in den Schulen teilweise mitschauen. Es gibt Schulen, die haben Hochbegabtenprogramme, es gibt Schulen, die haben Förderprogramme. Man kann aber auch, wenn das nicht in der Schule stattfindet, teilweise schauen, ob man eben extern sich dann irgendwie Unterstützung sucht. Und dann gibt es sonderpädagogischen Förderbedarf für Lernen und sozial-emotional. Das kann man dann für Lernen ab der 3. Klasse feststellen. Sozial-emotional kann man schon darunter feststellen. Und dafür gibt es auch Fördermöglichkeiten, dass eben mehr Stunden für betreuende Personen beantragt werden können und eben auf die Kinder auch besser eingegangen wird.
Also es ist ja eigentlich empfehlenswert, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Kinder jetzt nicht optimal zurechtkommen oder irgendwelche Herausforderungen haben, dass erst einmal eine solche Testung vorgenommen wird, dass man weiß, was los ist und diese Kinder ganz zielgerichtet gefördert werden können.
Genau, und manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn bestimmte Dinge rauskommen in Testungen, dass dann gar nicht unbedingt Therapie notwendig ist, sondern eben nur eine angepasste Beschulung oder eben auch mehr Zuwendung einfach im Lernprozess. Also es gibt auch Kinder, die haben zum Beispiel Lernstörungen. Da gibt es ja die LRS, also die Leserechtschreibstörung, und die Rechenstörung, die Dyskalkulie. Leider kriegt man nur für die LRS einen Nachteilsausgleich. Aber auch bei Dyskalkulie kann man, genauso wie bei der LRS, eine Lerntherapie für die Kinder beantragen und einfach schauen, dass man das Gelernte nochmal wiederholt und nochmal zielgerichtet sozusagen sortiert, dass die Kinder einfach besser lesen und schreiben lernen oder eben auch rechnen lernen. Und da habe ich schon Fälle gehabt, da haben Kinder dann 1-2 Jahre Lerntherapie gemacht und haben dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen, auch in der Schule, weil sie natürlich dadurch, dass ihnen da geholfen wurde, einfach dann wieder den Anschluss auch viel besser gefunden haben. Ich hatte schon Fälle, da waren die Eltern sich unsicher, wie die Kinder überhaupt in der Schule vorankommen und welchen Abschluss dann das Kind machen kann, und dann durch eine gute Lerntherapie und Unterstützung und Motivation schaffen die Kinder dann teilweise das Abitur.
Das finde ich ja das Allerspannendste. Also diese Themen kommen hin und wieder auch in meiner Praxis vor, und sowohl die richtige Testung spielt eine Rolle, wie auch der Umgang mit dieser Testung. Und das finde ich immer wieder total interessant, wie da für Kinder eine Weichenstellung vorgenommen werden kann und Kinder plötzlich ein ganz anderen Zugang im Leben zu Informationen, zu Bildung, überhaupt zur persönlichen Entwicklung haben.
Es geht ja auch um das Bild von einem selber, ne? Also wenn ein Kind quasi einen bestimmten Status ausgestellt bekommt, und das wird ja in der Regel mit dem Kind besprochen und kommuniziert, und dann zum Beispiel eine Schule besucht mit Förderbedarf Lernen, dann ist es natürlich etwas anderes auch im Selbstbild, als wenn man in eine Normschule geht, ne?
Was ich auch häufig mitbekomme, sind Glaubenssätze, die an dieser Stelle schon gefestigt werden. Das heißt, das Umfeld weiß noch gar nicht, in welche Richtung das überhaupt geht, was für ein Thema hier vorherrschend ist, und hat dann ein entsprechendes Bild, das die Menschen sich selbst machen. Und dieses Bild bekommt das Kind dann mitgeteilt, erfährt das Kind im täglichen Umgang, und dadurch entstehen Glaubenssätze. Ja. Und diese Glaubenssätze beeinflussen dann das ganze Leben dieses Kindes, dieses Menschen in der gesamten Entwicklung und darüber hinaus.
Ja. Deshalb finde ich das ja auch so interessant, wenn man dann gar nicht so viel Zeit vergehen lässt, sondern relativ schnell, wenn man jemanden kennenlernt und Therapiebedarf sozusagen aus Sicht der Eltern besteht, dass man eben gleich erstmal schaut. Und manchmal kommen da auch Sachen raus, mit denen man selber gar nicht rechnet. Ich hatte auch schon totale Aha-Erlebnisse in Testungen, weil ich das erst in der Anamnese ganz anders mir zusammengepuzzelt habe. Und bei den Testungen kommen dann auf einmal überraschende Sachen raus. Und dann denkt man, okay, da muss man erstmal auch das ganze Umfeld nochmal ein bisschen neu sortieren. Zum Beispiel, wenn ein Kind kommt und es ist in einer Schule mit Förderbedarf, hat irgendwann ganz zeitig einen Förderbedarf bekommen, Förderbedarf Lernen zum Beispiel, und dann macht man einen IQ-Test und der IQ ist durchschnittlich. Und Förderbedarf Lernen heißt, dass es eben andauernd sozusagen über einen Zeitraum andauernde Schwierigkeiten gibt, quasi kognitiv dem Unterricht zu folgen oder eben Lernschwierigkeiten bestehen müssen. Und diese Kinder sich dann einfach nur, weil sie nie irgendwie anders gefördert wurden, sich da so quasi dann in dieser Schule die ganze Zeit auf einem viel zu niedrigen Niveau haben fördern lassen. Und dann auf einmal ist klar, okay, da ist deutlich mehr drin, ne?
Also das Kind war dann dauerhaft unterfordert.
Genau. Und mit diesem Förderbedarf sind natürlich dann auch die Abschlussmöglichkeiten begrenzt, ne? Und wenn man das dann feststellt, hoffentlich ist das dann immer so, dass man das zeitig genug feststellt, aber wenn man das erst zu spät feststellt, dann ist es natürlich schade einfach, weil der Weg hätte ganz anders aussehen können, ne? Gibt es aber auch andersrum, ne? Also ich habe auch teilweise Kinder, die wären total überfordert. Also sie sind dann in Schulen, in bilingualen Schulen oder in Schulen mit hohen Anforderungen und haben quasi gar nicht die Möglichkeiten, dem kognitiv die ganze Zeit zu folgen. Und die sind in einer dauerhaften Anspannungssituation unter Druck und unter Stress, vielleicht noch mit ganz vielen Nachhilfelehrern und ganz viel Druck von außen und sind extrem gestresst, extrem frustriert. Und sobald man quasi diesen schulischen Druck rausnimmt, entspannen die sich und dann auf einmal läuft das alles viel entspannter.
Die richtige Menge an Anforderungen zu finden, ist total entscheidend, ob ein Kind sich optimal entwickeln kann oder überhaupt, ob ein Mensch sich optimal entwickeln kann. Genau. Ich kenne Fälle, wo Kinder in der Grundschule dauerhaft unterfordert waren und eher durchschnittliche Noten hatten und dann im weiteren Bildungsweg dann auf dem Gymnasium eine angemessene Anforderung hatten und dann einen Notensprung gemacht haben und mehrere Noten
sind.
Ja. Und das ist so etwas, diese ganzen Noten, die es da so gibt, sind für mich auch immer wieder sehr fragwürdig, weil für mich ja die Noten nicht alleine gesehen werden können, sondern auch immer in Verbindung mit dem Kind und ob das Kind richtig gefordert wurde. Mhm. Also wenn es jetzt eher unterfordert ist, dann langweilt es sich quasi in eine schlechtere Bewertung hinein. Und wenn ein Kind überfordert ist, dann wird es so gestresst, dass es auch nicht das leisten kann, wozu es eigentlich in der Lage wäre.
Genau, also eigentlich geht es darum, quasi das eigene Potenzial so optimal wie möglich auszuschöpfen. Und dafür braucht halt wirklich jedes Kind unterschiedliche Dinge einfach, ne?
Und an der Stelle findet ja mit der Testung schon mal eine entscheidende Weichenstellung statt, dass das erkannt wird. Und dann ist ja auch noch wichtig, dass die Tests richtig gemacht wurden. Das heißt, dass auch die richtigen Tests gewählt werden. Wie kann ich denn als Laie feststellen, ob der Test geeignet ist für mein Kind?
Ja, das ist als Laie tatsächlich relativ schwierig, ne? Man kann halt immer schauen, ist der Test ein Standardtest, der durchgeführt wird? Bei IQ-Tests kann man schauen, was ist denn das, was gerade quasi Standard ist? Und gut ist, wenn es möglich ist, wenn eben ein IQ-Test auch immer einen verbalen Teil hat, also nicht nur ein nonverbaler IQ-Test ist. Das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, ob quasi Sprache überhaupt möglich ist. Also wenn das Kind in einer ganz anderen Sprache sozialisiert wurde, dann gehen ja manchmal nur nonverbale Tests. Aber als Laie ist es tatsächlich relativ schwierig, das zu erkennen, würde ich sagen. Da muss man schon so ein bisschen auch gucken und Vertrauen haben zu dem Therapeuten oder Psychiater, zu dem man geht, dass der eben richtige Tests aussucht, ne? Wichtig ist auch zu unterscheiden, es gibt Entwicklungstests, die werden eher bei kleineren Kindern gemacht.
Und das heißt kleinere Kinder?
Kinder unter 6. Und das ist eher so noch spielerisch, dass das gemacht wird. Können auch Ergotherapeuten machen. Und ab dem 6. Lebensjahr kann man eben auch einen richtigen IQ-Test machen. Das würde ich dann immer eher empfehlen, dass man dann einen richtigen IQ-Test macht. Wovon ich gar nichts halte, sind Internet-Tests. Also viele sagen ja auch, ja, ich habe Tests im Internet gemacht und habe da auf irgendeiner Webseite rausgefunden, ich habe einen IQ von oder ich habe rausgefunden, ich habe die und die psychische Störung. Da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig mit. Also ich würde tatsächlich dann doch eher in Praxen gehen oder MVZs oder Kliniken, je nachdem, wo man zeitnah einen Termin bekommt, was ja auch jetzt heutzutage nicht so einfach ist. Aber sich dann auf Internettests zu verlassen, da würde ich auch eher von abraten.
Wenn ich ein Testergebnis bekomme, dann steht ja in diesem Testergebnis auch drin, was für ein Test gemacht wurde.
Genau.
Das heißt, ich kann ja auch nachschauen, ich kann ja googeln, was das für ein Test ist.
Genau, man kann googeln. Wichtig ist, dass man sich die Sachen auch geben lässt, ne? Also, dass man nicht die Tests machen lässt. Also, es gibt auch manchmal Schulen, die machen selbst die Testungen für Lernstörungen.
Dürfen die das?
Also nach Absprache mit den Eltern eigentlich nur, ne? Aber wichtig ist, dass dann eben auch ein gewisser Standard eingehalten wird. Also um eine Lernstörung zu diagnostizieren, kann man zum Beispiel nicht nur quasi die, zum Beispiel bei der LRS die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten abfragen, sondern muss im Vergleich auch immer einen IQ-Test machen, damit man das ins Verhältnis setzen kann. Und dass man dann einfach schaut, ob diese Standards eingehalten wurden. Das kann man alles ganz gut auch nachlesen im Internet, was zu allem die Kriterien sind. Und dass man dann eben auch schaut, dass man sich alle Ergebnisse geben lässt. Ne? Also ich finde immer sehr wertvoll, wenn Eltern kommen und diese ganzen Ergebnisse der Jahre, manchmal gab es ja schon Ergebnisse aus der Kita oder Grundschulzeit. Und dann lerne ich die Jugendlichen kennen. Und wenn ich dann sehe, was schon alles gemacht wurde, das ist total hilfreich. Und dass man diese Sachen eben aufhebt und dokumentiert, das kann dann im Verlauf auch super hilfreich sein. Und eben auch zum Beispiel auch für die Beantragung von bestimmten Dingen braucht man das ja auch. Also zum Beispiel, um einen Förderbedarf zu beantragen, das macht man übers Schulamt, muss man auch bestimmte Sachen einreichen. Oder um eben auch eine Lerntherapie zu beantragen, muss man eben auch diese Unterlagen haben. Ne?
Was ich auch wichtig finde, wenn Unsicherheit aufkommt, also das Ergebnis vorliegt, ich lese dieses Ergebnis und bin mir unsicher, ob das zutreffen kann, dass ich dann es überprüfe, entweder anfange selbst zu schauen, ob die Kriterien auch passen und wenn das nicht möglich ist, mir eine Zweitmeinung einhole.
Klar, wenn man sich unsicher ist und das Gefühl hat, dass das irgendwie vielleicht nicht stimmen kann, dann ist das immer gut, wenn man sich dann nochmal eine Zweitmeinung einholt. Es ist natürlich gerade aktuell schwierig, mal spontan irgendwie woanders noch einen Termin zu bekommen. Aber im Zweifel muss man dann eben ein bisschen auf einen Termin warten, um sich dann nochmal woanders eine Meinung einzuholen oder eben um sich auch diese Ergebnisse nochmal anders erklären zu lassen. Und dann kann man eben schauen, inwieweit man damit umgeht. Und wenn man sagt, naja, das würde ich gerne nochmal wiederholen lassen, dann muss man wissen, den gleichen IQ-Test zum Beispiel kann man dann nicht gleich nochmal machen. Dann muss man 2 Jahre warten. Aber man könnte dann quasi einen anderen IQ-Test machen lassen, um dann nochmal einen Vergleichswert zu haben.
Ich finde es total wichtig, damit sehr, sehr sorgfältig umzugehen, weil diese Weichenstellung ja elementar ist. Das heißt, das Kind wird die nächsten Jahre dadurch begleitet und wenn ich jetzt ein Testergebnis habe, das in die völlig falsche Richtung geht, weil irgendwas schiefgelaufen ist, dann wird die Biografie eines Kindes beeinträchtigt.
Genau, also kann durchaus so sein, ne? Dass das dann in eine völlig falsche Richtung läuft, weil es eine Testung gibt, die bestimmte Sachen sozusagen herausgefunden hat. Und dann gibt es eine Empfehlung. Wenn man dieser Empfehlung dann so nachgeht, dann ändert man unter Umständen vieles im Leben. Und dann kann es sein, dass das Leben auf einmal eine ganz andere Abbiegung genommen hat, als es vielleicht unter Umständen hätte nehmen sollen. Manchmal ist die Abbiegung aber auch dann die bessere, ne? Also das ist halt immer so, man muss eben schauen, aber man muss eben super sorgfältig damit umgehen und sich auch alles genau erklären lassen und wie gesagt auch aushändigen lassen, diese Ergebnisse, nichts über den Kopf hinweg machen lassen. Also ich würde auch davon abraten, dass man die Ergebnisse selber nicht sieht und dass das nur institutionell ausgetauscht wird, sondern als Elternteil würde ich mir das immer selber auch mit anschauen.
Das heißt, dass die Testergebnisse zwischen der Institution, die das getestet hat, und der Schule etc. direkt ausgetauscht wird, ohne dass man selber weiß, was dort überhaupt passiert.
Genau. Also davon würde ich immer abraten, sondern immer alles auch selber geben lassen, anschauen lassen, erklären lassen. Weil in der Regel hat man als Elternteil ja auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wo das Kind steht, was es braucht. Und wenn man dann die Ergebnisse hat, die erklärt bekommt, dann kann man ja auch selber schauen, was dann vom Gefühl her einfach ganz gut ist für das Kind. Ne?
Also ich selbst hatte mal in meiner Praxis den Fall, da sind Eltern zu mir gekommen und haben auch mit mir über ihr Kind gesprochen und haben mir so ein Testergebnis vorgelegt und waren sich total unsicher. Und ich bin jetzt kein Fachmann für diese Tests. Ich habe mir diesen Test aber durchgelesen und war auch äußerst irritiert. Und dann wurde diese ganze Testung neu gemacht, weil ein völlig falscher Test benutzt wurde. Und dann kam ein deutlich anderes Testergebnis raus. Das war für mich schon dramatisch mit Blick auf das Kind. Wenn das so geblieben wäre, hätte das Kind einen völlig anderen Lebenslauf als ohne diese ganze Testung gehabt. Und diese Verantwortung, die Testende da auch haben, finde ich enorm hoch.
So, also da ist sehr viel Potenzial drin in diesen Testungen, aber da ist auch sehr viel Verantwortung drin. Das muss man einfach beides so sehen. Ne? Man muss da sehr sorgfältig mit umgehen, weil wie gesagt, das, was man dann als Empfehlungen ausspricht, ist unter Umständen weichenstellend. Unabhängig davon entwickeln sich Kinder natürlich auch die ganze Zeit. Ne? Also durch Förderung und Unterstützung entwickeln sich Kinder dann ja auch. Deshalb werden die meisten Sachen, also Förderstatus oder Nachteilsausgleich, wird immer nur für 1-2 Jahre genehmigt und dann wird eben neu geschaut. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass durch gute Förderung und angemessenen Umgang sich das dann innerhalb von einigen Jahren auch komplett auflösen kann und ein Kind das überhaupt gar nicht mehr braucht, ne? Also Manchmal ist es auch so, dass man das noch braucht und teilweise noch bis zum Abschluss oder sogar bis darüber hinaus braucht. Aber auch das ist in Deutschland alles möglich. Ne? Mit einer LRS zum Beispiel kann man auch beantragen, dass einem die Fragen beim Führerschein vorgelesen werden, bei der Führerscheinprüfung. Oder das kann man tatsächlich sogar teilweise relativ weit sozusagen noch mit in das Erwachsenenleben hineinnehmen, um Unterstützung zu bekommen. Und wenn man das braucht, ist das auch völlig okay und total gut, dass man
dafür
das hat.
Dafür ist es ja da.
Genau. Und ist manchmal auch dann die Hilfe, die man braucht, um überhaupt diese Ziele zu erreichen. Ne? Und das macht dann auch so viel mit den Personen selber, dass sie merken, ah, okay, das sind alles Sachen, die hätte ich mir gar nicht zugetraut, aber mit ein bisschen Hilfe kann ich diese Sachen alle erreichen. Und das ist total schön zu sehen, dass dann auch die Selbstwirksamkeit wieder wächst, ne? Weil wenn man zum Beispiel einen Leidensweg in der Schule hinter sich hat und irgendwie jahrelang ausgelacht wird, weil man nicht richtig lesen kann oder ausgelacht wird, weil man irgendwie komisch schreibt oder runtergemacht wird von den Lehrern oder auch teilweise die Eltern denken, das Kind will mich doch veralbern, das kann doch gar nicht sein, dass man in ein Diktat irgendwie 30 Fehler einbaut und irgendwie das Diktat hat vielleicht nur 40 Wörter. Doch, das kann sein. Also das kann tatsächlich sein und das Kind will dann nicht provozieren oder ärgern. Aber wenn man dann davon ausgeht und dann große Konflikte entstehen und das Kind die ganze Zeit runtergemacht wird, dann ist das natürlich, wenn dann auf einmal so ein Ergebnis kommt und gesagt wird, ah, okay, das Kind hat eben eine LRS und das ist jetzt nicht einfach nur, dass es Provokation des Kindes ist, dann ändert das auf einmal ganz viel. Ne?
LRS hast du jetzt ja schon mehrfach genannt, aber es gibt ja auch die Dyskalkulie.
Genau.
Und das ist auch erstaunlich, bei sehr intelligenten Menschen kann trotzdem eine Dyskalkulie vorliegen.
Genau. Schade ist halt tatsächlich, dass man bei einer Dyskalkulie, man kann zwar eine Lerntherapie machen, aber es gibt keinen Nachteilsausgleich für die Schule. Für eine LRS bekommt man sehr, sehr viel. Aber wir testen auch Dyskalkulie, aber für eine Dyskalkulie bekommt man eigentlich in der Schule nichts. Das finde ich ein bisschen schade, weil man ja doch trotzdem sehr benachteiligt ist. Ich denke mal, dass die Denke ist mit Lesen und Schreiben, dass man das ja auf viele Fächer quasi übertragen muss und in vielen Fächern das eine Rolle spielt und beim Rechnen ja nur in Mathe und eventuell in Physik oder Chemie, wo man das braucht. Aber dennoch ist es so, wenn Menschen unter einer Dyskalkulie leiden, dann ist es natürlich trotzdem total schade, wenn man dann eigentlich ganz okay ist oder gut ist in der Schule und aber in Mathe dann immer sich total abquält und irgendwie nur Fünfen und Sechsen kriegt. Dann wäre es eigentlich auch schön, wenn man dafür einen Nachteilsausgleich kriegen würde. Sowas wie ein bisschen mehr Zeit oder angepasste Benotung oder ähnliche Dinge sind das ja bei einer LRS auch. Das wäre auch machbar bei einer Dyskalkulie, wird aber leider nicht umgesetzt. Das finde ich immer ein bisschen schade.
Trotzdem finde ich, ist es gut zu wissen, wenn eine Dyskalkulie vorliegt, weil dann kann man das auch anders einordnen.
Genau, und unter Umständen kann man dann eine Lerntherapie machen, ne? Dass man einfach weiß, normale Nachhilfe wird da nicht helfen, sondern eine Lerntherapie wäre dann wirklich sinnvoller.
Psychologische Testung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne 5 Sterne.
Wir freuen uns.
Leite sie gerne weiter, wenn dir jemand einfällt, wo du denkst, diese Person sollte das hören. Und wenn du Fragen hast, dann gerne in die Kommentarspalten auf unseren Social Media Accounts oder per E-Mail direkt an uns. Wenn du Themen hast für künftige Folgen, sende uns diese gerne als Sprachnachricht an unsere Social Media Accounts oder auch mit einer E-Mail direkt an uns. Wir freuen uns immer, von euch zu hören.
Auf bald.
Auf bald.